Das ist Teil des Problems, ja. Gerade wird eine verzerrte KI erstellt, weil die Daten, die wir haben, alle durch Männer gefüttert sind. Wie ich so liebevoll immer sage, an Männern getestet sind diese Produkte. Das heißt, alle KI-Daten, die gerade verwendet werden können, haben eine Verzerrung in sich.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Endlich bekommen Frauen und auch das Thema Frauengesundheit mehr Aufmerksamkeit. Auf dem Weg zur individuellen Medizin ein wichtiger Zwischenschritt, wie ich finde. Denn in der Vergangenheit konzentrierte sich gerade die Pharmaforschung zu 80% auf Männer. Aktuelle Debatten über das Schließen des Gender Data Gap sowie die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft haben entsprechend nun endlich den Femtech-Markt befeuert. Neben vielen Startups im Bereich Frauengesundheit bilden sich neue Netzwerke und Initiativen, die das Thema treiben. Eine davon ist Gaia. Gaia steht für Gesundheitsallianz für Femtech-Innovationen und Applikationen. Ich habe heute dessen Initiatorin Dr. Anke Skopeck eingeladen. Anke ist Gründerin des Berliner Instituts für Innovationsforschung, kurz BIFI, und Berliner Unternehmerin des Jahres 2022-23. Für mich steht sie an der Spitze des Wandels, um den Gender Data Gap zu schließen und die Gesundheit sowie Selbstbestimmung von Frauen weltweit zu fördern. Herzlich willkommen, Dr. Anke Skopeck.
Hallo Andrea, danke für die Einladung und für die schönen einführenden Worte.
Anke, BIFI, Gaia, das klingt ja alles sehr abstrakt. Wenn du auf einer Party bist, was erklärst du den Leuten, was du arbeitest?
Ich mache Innovationen möglich. Das heißt, ich baue sie nicht selbst. Innovative Menschen mit innovativen Produkten kommen zu mir und ich sage, wie wir das schaffen, dass sie sich tatsächlich durchsetzen in dieser Welt.
Du hast ja einen besonderen Fokus auch auf Femtech, wenn ich das richtig sehe. Hast du da eine eigene Motivation, außer dass du eine Frau bist?
Ja, absolut. Also der Gender Data Gap, den du schon angesprochen hast, der ist ja wirklich erschreckend. Seit 1993 erst sind Frauen in klinische Studien eingeschlossen und die haben überhaupt keine konkrete Datenlage dazu, Frauen im Krankheitsfall zu helfen. Das heißt, es wirkt sich auch tatsächlich auf unsere Sterblichkeit aus. Wir wissen nicht, wie die Symptome bei einem Herzinfarkt bei Frauen sind. Das ist so ein großes Thema, so eine große Ungerechtigkeit und deshalb wollen wir das mit unserem Datensammelprojekt bearbeiten.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon mehrere Podcasts zu dem Thema geführt und je länger ich darüber spreche und nachdenke, desto skandalöser finde ich das irgendwie auch, besonders weil ich ja auch eine Frau bin, die irgendwie jetzt 52 ist und sehr gesundheitsbewusst. Und ich finde es aber auch beruhigend, dass wir jetzt hier drüber sprechen, das werden wir auch gleich noch vertiefen, was wir dagegen tun können. Also ich habe im TV jetzt gerade eine Sendung gesehen, wo es darum ging, dass erklärt wurde, dass Ibuprofen bei Männern besser wirkt und Morphin als schmerzstillendes Mittel bei Frauen besser. Und ich finde es auch beruhigend, dass man offensichtlich jetzt auch in der Mitte der Gesellschaft anfängt, dieses Problem zu sehen und zu verstehen. Kannst du das bestätigen, auch in deinen Initiativen und den Netzwerken?
Absolut, genauso erleben wir das auch. Es wird immer klarer, dass männliche und weibliche Körper einfach sehr unterschiedlich funktionieren. Woran liegt es? Ja, wir haben einen unterschiedlichen Körperbau. Nein, wir haben nicht unterschiedlich gut arbeitende Gehirne, aber wir haben natürlich ganz andere Hormonsituationen in beiden Körpern. Die biochemischen Reaktionen sind ganz andere. Und bis vor kurzem wurden weibliche Körper als abweichend betrachtet.
Oder auch nicht zuverlässig, ne? Also zuverlässig im Sinne von, sie immer gleich sind, weil wir sind ja schon allein durch unseren Zyklus sehr interessanten Veränderungen innerhalb von 3 bis 4 Wochen unterworfen, was ja eigentlich toll ist, aber ist vielleicht für so eine medizinische Studie auch ein bisschen störend, ne? So als Außengeräusch.
Absolut, genau so ist es. Ich glaube, begonnen hat alles damit, sich in die Gesellschaft zu tragen mit diesen Crash-Test-Dummies, die ja also den Körperbau eines Mannes haben, wo dann also jetzt immer lauter wird dieser Schrei, dass weibliche Körper mit den aktuellen Gurten gar nicht gesichert sind in unseren Autos, in unseren Fahrzeugen. Und das mit den Hormonen wird immer weiter verbreitet. Und unsere Chance, die wir hier gerade mit Gaia ergreifen, ist ja Technologie zu nutzen, um diese Riesendatenlücke viel schneller zu schließen, weil wir eben nicht mehr klinische Studie an klinische Studie an klinische Studie setzen müssen mit einer wahnsinnig langen Laufzeit, sondern wir können jetzt mit dem, was überall an Daten gesammelt wird, über unsere Mobile Devices, über das, was wir selbst tracken wollen, können wir viel schneller mit diesen Daten arbeiten, mit KI viel schneller auswerten und dann hoffentlich viel, viel schneller da landen, dass das fast dann geschlossen ist, dieser Gap.
Man spürt schon deine Begeisterung für das Thema. Deswegen noch eine Frage so ein bisschen in eine andere Richtung. Gaia steht ja auch für die Göttin der Erde in der griechischen Mythologie. Ist das ein Zufall oder war das auch so ein bisschen Absicht, dass ihr euer Netzwerk so genannt habt?
Absolut. Wir sind ja ein Team von PsychologInnen und sind natürlich da gern bereit, auch solche Wortspiele aufzunehmen, damit schnell bekannt und schnell klar wird, worum es uns eigentlich geht. Und Mutter der Erde, als in unserem Schoß wächst das neue Leben, diese Hormonreise von anfangs ist da ein Interesse nach Schwangerschaftsverhütung bei Frauen. Irgendwann möchte man gerne schwanger werden. Da gibt es vielleicht auch bei der Reproduktion Schwierigkeiten. Dann kommt irgendwann die Menopause und dann kommen wir damit klar, dass diese Hormone, die unser Leben lang im Körper waren, dann nicht mehr da sind. Das ist ja eine super interessante Reise und diese Gaia-Analogie, finde ich, verbindet das ganz toll.
Mhm. Glaubst du denn, dass jetzt die aktuelle Digitalisierungswelle, die jetzt ja auch das Gesundheitssystem erreicht, da schnell auch diese Lücke schließen kann? Weil du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass wir Zeit sparen. Sind wir da vielleicht sogar schneller als in der gesellschaftlichen Emanzipation oder mache ich mir da zu viel Hoffnung?
Ich glaube, wir können da jetzt den Speedway nehmen, auf jeden Fall. Denn die gesellschaftliche Emanzipation, ganz ehrlich, da hat sich wahnsinnig viel getan. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber da wird es auch noch sehr lang gebrauchen, bis wir an einem vernünftigen Punkt sind.
Mindestens eine Generation, ne?
Genau, mindestens eine Generation. Ich habe selbst 3 Kinder und ich glaube, da sind noch ganz viele Stereotypen am Arbeiten. Die geben wir denen noch fleißig mit, auch wenn wir schon alle ganz sensibel dran arbeiten und da vorsichtig sind. Und trotzdem werden auch die noch etwas weitergeben. Also wie du sagst, mindestens eine Generation. Wobei die Datengeschichte natürlich jetzt exponentiell sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren wahnsinnig anreichern wird.
Ich habe gelesen auf LinkedIn, dass ihr ja ein quasi Auftakt-Event mit Gaia hattet. Da gab es ja auch mehrere Punkte, die ihr angesprochen habt, die ihr angehen wollt. Kannst du da vielleicht mal auch aus deiner Sicht vielleicht priorisiert den wichtigsten Ansatzpunkt nennen, den ihr als erstes mal angehen wollt mit eurer Initiative?
Also tatsächlich ist der übergeordnete Punkt tatsächlich dieser Gender Data Gap. Alles, was unter unserem Gaia-Netzwerk an Initiativen funktionieren wird, ist dafür da, Daten zu liefern am Ende, um diesen Gender Data Gap zu schließen. Aber ich kann ja mal erzählen, welche innovativen Projekte dort geplant sind. Wir haben super viele, super spannende, innovative Unternehmen, viel mit Frauen besetzt tatsächlich, überproportional viel, über die Hälfte sind Frauen, die mit uns arbeiten, weil an die Menstruation trauen sich die Männer nicht so richtig ran. Ich weiß nicht warum. Obwohl es natürlich trotzdem ein super interessanter Business Case ist. Da kann man ja so viel Geld machen auf diesem Markt, weil Frauen tatsächlich 21% mehr in ihre eigene Gesundheit investieren als Männer.
Ja, und sich vielleicht sogar auch noch für die Männergesundheit auch noch ihr Geld benutzen. Sie sind ja auf jeden Fall die Gesundheitsmanager der Familie. Da gibt es ja auch viele Studien dazu.
Genau, auch so. Das heißt, es ist eigentlich der dankbarste Markt ever und jeder vernünftig agierende Wirtschaftler würde auch, wenn er männlich ist, auf diesen Zweig aufspringen, für die Frauengesundheit etwas zu entwickeln. Aber wir merken, dass eben da sind tolle, aufgeschlossene Männer und da sind aber auch sehr viele Frauen, weil die ihre Nische dort sehen. Da sind sie vielleicht nicht ganz so bedroht oder tatsächlich noch Wissensvorreiter wegen der hormonellen Eigenbetroffenheit.
Ja, und tatsächlich ja auch in dem eigenen Umfeld, ne? Also ich glaube, dass Frauen unter sich ja viel offener auch über das Thema reden, aber immer mit dieser Verzweiflung, dass da ja eigentlich kein Augenmerk drauf gerichtet wird.
Ja, total, dass das alles tabuisiert wird, immer noch als schmutzig gilt. Wir haben auch hier in unserem Büro immer wieder interessante Situationen, wo die älteren weißen Herren, obwohl das nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun hat, kommen und sagen, das ist ein Thema, das ist mir unangenehm. Der intelligente Tampon, über den möchte ich nicht sprechen. Das finde ich eklig.
Okay, dann sprechen wir doch jetzt mal über die Menstruationsblutanalyse. Ich habe das schon in meiner kleinen Blase mal hier und da gelesen, dass es jetzt sowas gibt. Es leuchtete mir auch total ein, also dass man da natürlich auch sicherlich viel dran erkennen kann als Biomarkermaterial. Da habt ihr, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch bei Gaia ein Unternehmen oder eine Initiative oder Erfahrungswerte, die du vielleicht mal so berichten kannst.
Genau. Wir bauen gerade an einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt so nennt sich das, schön steif. Und da geht es darum, das Menstruationsblut auf Vitalwerte zu untersuchen. Der Vorteil ist natürlich offensichtlich, wir haben nicht mehr den invasiven Peaks, um Blut abzunehmen, sondern wir nehmen einfach das Blut, was sowieso aus uns rausfließt. Und können dann regelmäßig analysieren, wie geht es uns eigentlich auf ganz vielen Parametern und per App sehen, wo wir uns da vielleicht gerade optimieren müssen, wo wir auf uns aufpassen müssen.
Wäre das auch etwas, wo man quasi fortlaufendes Gesundheitsmonitoring mitmacht? Also wenn ich einen Peaks bekomme beim Arzt, dann gehe ich ja wahrscheinlich hin und sage, ich will irgendeinen Blutwert kontrollieren oder mir geht's nicht gut?
Absolut, das ist genau so, wie du sagst. Es geht darum, das fortlaufend zu monitoren und viele der Femtech-Startups arbeiten auch mit dem Geschäftsmodell, dass sie dann sogenannte Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel unter anderem dazu bringen zu sagen, hier kannst du vielleicht dein Vitamin D aufbessern oder was da gerade vielleicht nicht ganz so fit ist, deinen Eisenwert. Es geht um dieses regelmäßige Tracking tatsächlich. Und was es schon ganz gut gibt, ist, dass man das auffängt. Also der Clou ist, dass man es zu Hause machen kann. Das ist quasi auch die Entwicklung. Ich entnehme zu Hause dieses Blut, dann trocknet das. Das sind nicht allzu große Proben. Das heißt, dass es nicht mehr flüssig ist und dass es eine kleine Probe ist. Das ist sozusagen die Innovation daran und im Moment noch nicht so gut machbar. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die zwei Unternehmen The Blood und PhysiKit, die einfach an so einer Multiparameter-Analyse mit einem Tropfen Trockenblut arbeiten. Und das ist quasi dort die Innovation.
Und dann habe ich wahrscheinlich auch, wie bei diesen Heimkits sehr oft, eine App, wo ich dann einen QR-Code einscanne und mir das Ergebnis dann detailliert, vielleicht auch in einem schönen Dashboard präsentiert und vernünftig erklärt wird, hoffentlich. Und ich da vielleicht auch so eine Historie anlegen kann dann.
Genau, und meine Entwicklung sehe dieser verschiedenen Werte.
Gibt es noch weitere Anwendungsbeispiele auch, wo Digitalisierung oder Technologie zum Einsatz kommt, um Frauengesundheit zu fördern? Fällt dir da noch was Spannendes ein?
Was wir zum Beispiel aus dem Bereich der KI haben, ist, dass die KI eingesetzt werden soll in einem anderen Forschungs- und Entwicklungsprojekt für Gehaltsverhandlungen. Denn da sind die Frauen ja auch nicht ganz so stark. Da haben wir auch immer so ein bisschen das Nachsehen, dass wir bescheidener sind, uns nicht so trauen. Also eher zu beweisen, dass ich das Geld wert bin, was ich gerade bekomme, anstatt zu sagen, ich bin noch mehr wert, ich kann hier noch was rausholen. Und da hat ein Team aus unserer Initiative Gaia sich vorgenommen, das per KI zu lösen. Einerseits zu bestimmen, bist du im richtigen Job? Das machen sie anhand des sogenannten Bock-Faktors.
Bezieht sich auch auf, ich habe Bock da drauf, oder?
Genau so ist es gemeint. Also ist das eine Leidenschaft? Ist das hier eine Passion? Oder mache ich diesen Job nur aufgrund meiner anerlernten Kompetenz? Weil die Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben, haben einfach die Überzeugung, dass unsere Lebensläufe gar nicht mehr linear sein werden, sondern dass man immer mehr nach seinen Fähigkeiten wild herum experimentieren kann, was man tut. Und ich glaube, mit der Ablösung von Standardjobs, Routinejobs durch KI wird es auch immer mehr möglich, ja, dass man seinen eigenen tatsächlichen Talenten, Begabungen folgt, anstatt dem, was man irgendwann mal gelernt hat und wo man dann noch einen Aufbaukurs gemacht hat und wo man dann ganz lange drin Expertise sich angearbeitet hat.
Ja, also in vielen Berufen ist ja Expertise wichtig, aber in vielen Berufen inzwischen ja auch schon nicht mehr. Da geht es ja eher darum, nicht den Anschluss zu verlieren, ne? Also Erfahrung versus bin ich eigentlich auf dem im Moment so gut ausgebildet wie die jungen Leute, ne, die die neuesten Technologien einsetzen. Ich hatte in deinem Lebenslauf und ich glaube bei Beefy auch gesehen, es geht ja auch viel um Psychologie, also die Psychologie der Frauen zu verstehen und das auch mit Technologie den Frauen das Leben auch so schön und gesund wie möglich zu gestalten. Nun ist es ja so, dass Frauen auch häufiger psychische Erkrankungen bekommen als Männer. Habt ihr da auch Ansätze, von denen du berichten kannst, wo Digitalisierung oder vielleicht auch Applikationen, fällt dir da was zu ein, wo Technologie uns da hilft?
Tatsächlich haben wir viele Unternehmen, also auch in unserem täglichen Geschäft kommen ja viele Innovationen zu uns, die sich prüfen lassen wollen, ob sie tatsächlich einen echten Markt da draußen haben und auch, ob sie funktionieren. Und da ist zum Beispiel eine ganz, ganz tolle, super beeindruckende Selbsthypnose-App, die Hypnobox.
Ist gleich notiert, schaue ich mir an.
Die sind super stark und die sind in der Gaia-Initiative, wollen sie tatsächlich schauen, anhand von Hirnströmen, in welcher Phase des Zyklus Frauen am besten in Hypnose versetzt werden können. Ja, auch super spannend.
Ist das übrigens auch der Anlass bei dem Karriereberatungs-KI? Ansatz, dass man guckt, in welcher Phase des Zyklus man solche Verhandlungstage plant?
Ja, genau. Und das wiederum macht wieder den Bogen zum Leistungssport. Auch da gibt es ja super starke Effekte. Bist du gerade in der Aufbauphase oder bist du in der Erhaltungsphase? Also abhängig von der Position im Zyklus gerade. Und deshalb haben wir zum Beispiel in der Initiative auch total spannend einen Hockeyclub aus der Schweiz und den Fußballclub kennt man wahrscheinlich Austria Wien. Und dort werden die Frauenmannschaften unsere Innovationen testen. Die kriegen täglich einen Peaks, diese Leistungssportler, um zu gucken, wie weit ist jetzt gerade ihr Leistungsspektrum, wie weit können die sozusagen gepusht werden vom Trainer. Und um das zu vermeiden, gibt es eine Innovation, da kann man einfach auf ein Stück Watte rumkauen und dann wird dieser Speichel gemessen auf die Vitalwerte und die Leistungsparameter. Also ich komme ein wenig vom Hundertsten ins Tausendste, aber es sind wirklich so viele interessante Ansätze, die es gerade zu analysieren gilt und wo diese Daten, glaube ich, vielleicht kannst du dir jetzt ein besseres Bild machen, dass diese Gender-Data-Gap wahrscheinlich relativ zügig mit allerlei gefüllt werden kann, was früher nicht denkbar war.
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Gedanke gewesen, dass natürlich durch den Innovationssprung, den wir haben, dann vielleicht auch sehr schnell geht. Ne? Das, was wir ganz mühsam bei den Männern erforschen mussten, das holen die Frauen jetzt im Sprint auf. Habt ihr eigentlich auch Probleme, die KI mit ähnlichen Daten zu füttern? Also es gibt ja sehr viele Daten da draußen auch. Habt ihr auch dieses Interoperabilitätsproblem oder stellt ihr jetzt sicher, dass es homogene Daten gibt? Ist das vielleicht auch Teil der Initiative?
Das ist sozusagen auch Anlass gewesen, diese Initiative zu starten. Das ist Teil des Problems. Ja, gerade wird eine verzerrte KI erstellt, weil die Daten, die wir haben, alle durch Männer gefüttert sind. Wie ich so liebevoll immer sage, an Männern getestet sind diese Produkte. Das heißt, alle KI-Daten, die gerade verwendet werden können, haben eine Verzerrung in sich. Das können wir als Initiative erstmal nicht lösen. Wir können dann nur unsere eigenen KIs mit neutralen Daten, ausgeglichenen Daten füllen. Es löst aber nicht das Problem, dass die Welt da draußen ihre KIs auf den falschen Daten aufbaut, den verzerrten, sag ich mal, vielleicht nicht falschen.
Ich glaube, das ist eher auch ganz interessant zu verstehen, dass die KI ja nur auf gelernten Daten arbeitet, ne, als Co-Pilot. Wir werden wahrscheinlich auch immer noch gebraucht, um das zu verifizieren. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die aktuelle Google News, dass ja die KI von Google so stark auf Diversität gelernt wurde. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, dass tatsächlich auch jetzt, wenn man nach Soldaten Zweiter Weltkrieg sucht, plötzlich dort auch aus aller Welt Soldaten gezeigt werden mit deutschen Uniformen. Ne? Also das ist natürlich irgendwie skandalös, muss ich sagen. Daran wird es ja wirklich deutlich, was du gerade beschreibst, ne? Diese verzerrten Daten.
Also die KI macht es jetzt sichtbar. Aber was wir eben schon seit langer Zeit haben, ist, dass die ganze Produktgestaltung ja auch schon verzerrt ist und dass wir auch durchgehend sexistische Software haben, mit der wir arbeiten, weil das auch immer nur so verifiziert wurde. Und auch die Medikamente, die wir zu uns nehmen, sind eben an Männern getestet. Also es gibt schon lange eine Verzerrung.
Das ist natürlich jetzt spannend, ne? Also wie lange braucht ihr jetzt, um das Gender Data Gap zu schließen? Und sind die KIs da nicht schon satt gefüttert, wollte ich gerade sagen, mit den Daten, die wir jetzt haben? Aber ich glaube, das wird ja fortlaufend auch hinzugefügt. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, wie viele Daten da tatsächlich reingehen. Ich würde auch gerne noch einen anderen Punkt aus eurer Auftaktveranstaltung nochmal erwähnen. Da ging es ja auch darum, dass Frauen ja dadurch, dass sie auch im familiären Umfeld häufig größere Teile der familiären Arbeit leisten, auch durch Technologie unterstützt werden könnten. Das finde ich natürlich auch total spannend, weil es geht ja auch um, ne, die persönliche Entwicklung der Frau. Denkt ihr da dann auch schon so weit, dass ihr an Haushaltsroboter oder auch an irgendwelche Haushaltsorganisationsgeschichten für die Frauen denkt, die dann digitalisiert unterstützen? Habt ihr da auch ein paar interessante Unternehmen in eurem Netzwerk?
Das ist eine super interessante Frage. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und ich habe mich gerade gefragt, warum ich auf diese Idee noch nicht gekommen bin. Ich glaube, dass diese Ungleichverteilung in der Care-Arbeit etwas ist, was ich gar nicht unterstützen möchte mit neuen Innovationen. Du hast natürlich recht, es ist, wie es ist. Ja? Aber bei einem Haushaltsroboter würde ich tatsächlich sagen, ist der in der Frauengesundheit noch nicht so richtig. Aber es ist ein schmaler Grad. Du hast schon recht, es ist ein schmaler Grad, weil de facto würden wir Frauen aktuell entlasten. Aber in der wünschenswerten Welt ist es natürlich so, dass die Männer den genauso oft bedienen würden.
Ja, und sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr beteiligen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja wirklich schon sehr ausgereifte Haushaltsgeräte. Also fangen wir bei dem Thermomix an, ja. Also das ist ja auch wirklich Technologie, die Familien entlastet. Sagen wir es mal ganz neutral, Familien entlastet. Fensterputzroboter, Staubsaugerroboter, was nicht alles, aber eben auch zum Beispiel sowas wie Dr. Lib, sage ich jetzt mal als Software, die Arzttermine der ganzen Familie managt. Ich finde, das ist auch etwas, was Care-Arbeit übernimmt, was ja sonst sehr, sehr aufwendig ist, oder auch tatsächlich schon funktionierende Haushalts- oder auch Roboter, die in Pflegeeinrichtungen oder als Service-Roboter auch eingesetzt werden, die ja auch schon echt was können. Das wird natürlich auch hier und da schon eingesetzt in Pflegeeinrichtungen und hoffentlich auch bald in unseren Haushalten. Also ein Siri, der irgendwie auch irgendwie noch andere Sachen machen kann und vielleicht das Kinderzimmer aufräumen kann, das wäre ja perfekt.
Absolut. Also wir arbeiten auch in anderen Initiativen daran, tatsächlich für Seniorenlösungen zu schaffen und dann auch zu sagen, die Pflege wird erleichtert, weil sie neues Tracking hat. Also da ist natürlich irgendwie der Fußboden, der sensibel zeigt, ob jemand da draufgefallen ist, ob ein warmer Körper da drauf liegt.
Also
und
diese
wie lange
Sturzdetektoren, ne? Oder auch, ich glaube, es gibt ja auch Lampen, die einem zeigen, wenn ältere Leute ihren Bewegungsradius immer weiter einschränken oder auch im Audio-Recording bei depressiven Menschen oder psychisch Kranken, ja, weil man dann merkt so, oh, da hat sich jetzt die Situation verschlechtert und im häuslichen Umfeld fühlt man sich ja am wohlsten, aber wird trotzdem gemonitort, ja. Also da gibt's ja, ist ja nicht nur frauenspezifisch, also nicht, dass hier jetzt der Eindruck entsteht, wir fokussieren uns nur auf Frauen, obwohl wir das tun im Moment, aber wir können da auch ganz genderneutral rangehen. Vielleicht als abschließende Frage noch für dich, oder möchtest du noch was ergänzen, dann kannst du das gerne jetzt noch machen.
Es geht im Prinzip darum, einerseits die hormonelle Besonderheit zu berücksichtigen und es geht auf der anderen Seite darum, auch bestimmte Belastungen oder bestimmte Krankheitsbilder, die Frauen häufiger haben, zu behandeln. Und so haben wir also auch im Bereich Endometriose mit der Charité ein ganz tolles Projekt.
Auch eine Krankheit, die ja jetzt wirklich erst jetzt in ihrer Schwere und auch Belastung für die Frauen ernst genommen wird, muss man
absolut
ja sagen.
Absolut. Ne? Hat eine neue Sichtbarkeit erfahren gerade, ja.
Was sind noch typische Frauenkrankheiten, die auch mit Digitalisierung oder Innovationen jetzt besser behandelt werden können?
Das Thema Brustkrebs wird stark behandelt. Einerseits die Diagnose und andererseits aber auch die Therapie, das ist fast komisch, wenn man Therapie sagt, den Aufbau der Brust wieder. Also das ist eine nicht digitale Innovation, sondern eine biologische, chemische tatsächlich. Und Migräne würde ich auch noch da reinlegen. Ja, auch Männer haben Migräne, aber vielleicht nicht ganz so häufig, häufiger die Frauen, weil die hormonelle Basis ja dafür auch häufiger verantwortlich ist.
Also wir beide sind uns einig, wir sind ja Frauen und wir kämpfen dafür, aber ich glaube auch, dass in der Gesellschaft einfach alle davon profitieren, wenn es Frauen und Männern gleichermaßen gut geht und auch der Gesundheitsfokus auf beide Gruppen gelegt wird. Vielleicht sieht man dann zukünftig auch mehr Frauen, die in der Menopause noch ihren Karriereweg stetig weiter beschreiten oder ähnliche Phänomene, an die man jetzt noch gar nicht gedacht hat, auch gesellschaftliche Auswirkungen. Ja.
Genau, so ist auch unser Feedback, dass die Männer, die von diesen Innovationen erfahren und dann irgendwo in ihrem eigenen Umfeld an die eigene Partnerin denken, das total begrüßen und sagen, oh, das wäre wundervoll, wenn wir das hätten. Dann wäre bei uns zu Hause auch die Situation entspannter.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass Femtech durch die Technologisierung und diesen schnellen Grad an Digitalisierung auch in der Gesundheitswirtschaft wirklich jetzt Speed aufgenommen hat. Und du hast ja gesagt, wir wollen das Gender Data Gap schließen und das werden wir auch sehr schnell schließen, weil wir eben jetzt technologisch dazu in der Lage sind und so ein bisschen die Fehler der Vergangenheit ausmerzen, wo ja nur Männer oder häufig Männer getestet worden sind, zum Beispiel in der Pharmaforschung und bei medizinischen Studien. Aktuell, sagst du, haben wir eine verzerrte Datenlage, aber die KI wird jetzt auch mit Frauendaten gefüttert. Und dafür ist unter anderem Gaia angetreten, um das so schnell wie möglich zu realisieren. Und da danke ich dir ganz herzlich für deine Initiative. Ich wünsche, dass du noch ganz oft oder Frauen aus diesem Netzwerk Unternehmerin des Jahres werden, weil dann weiß ich, dass ihr wirklich was geschafft habt und Aufmerksamkeit erregt habt. Ganz herzlichen Dank, Dr. Anke Skopeck.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.medicalnetwork.com. themedicalnetwork.de.